Gibt es jemanden von euch, der in diesem Jahr ein neues Hobby angefangen hat? Gibt es da jemanden? Hand hoch? Für Mutige? Keiner. Naja, es sind halt doch stetige Leute in Deutschland irgendwie, gell? Aber es ist doch so, wenn man irgendwie ein neues Hobby anfängt oder vielleicht eine neue Tätigkeit, neue Herausforderungen im Beruf antritt, dann ist man zwangsläufig ein Anfänger. Das geht einfach gar nicht anders. Zwangsläufig ist man ein Anfänger. Und was macht man dann als Anfänger? Man übt kräftig. Dann geht vieles in die Hose und dann übt man halt nochmal. Man trifft sich vielleicht mit Gleichgesinnten und spricht mit ihnen drüber. Du, wie machst denn du das und was sind so deine Erfahrungen? Oder der Klassiker, man kauft sich ein Buch. So, ich habe euch mal ein paar Bücher, die es also wirklich gibt, mitgebracht für Anfänger. Das ist für Anfänger im Schwarzlesen auf schwarzem Hintergrund. Ich sag's euch einfach mal. Ein Buch, Golf für Dummies, für Dummies. Also so, wer Golf spielen mag, der kauft sich das Buch. Gibt auch ein Buch, das heißt Socken stricken für Dummies. Oder, ganz klassisch, weil es ja auch immer mehr irgendwie in Mode kommt, Wein für Dummies. Also da kann man dann gucken, nach was schmeckt denn ein Wein? Also nach Himbeere oder nach Johannisbeere, nach Erde oder was weiß ich. Da gibt's ja so viele Sachen. Und es gibt auch ein Buch, wobei ich gar nicht weiß, warum es das gibt. Aber naja, es gibt's halt irgendwie. Männer verstehen für Dummies. Also das kann nicht dick sein, weil wir Männer so einfach gestrickt sind. Okay. Und es gibt in England wirklich auch ein Buch, das man kaufen kann, Christliches Gebet für Dummies. Also kein Fake, das gibt's wirklich. Beten also für Anfänger. Und so habe ich auch mal das Thema überschrieben von heute. Beten für Anfänger. Will ich euch jetzt unterstellen, dass ihr es einfach nicht drauf habt im Beten? Nee. Will ich jetzt nur zu denen sprechen, die vielleicht so am Anfang ihres Glaubens stehen und dann noch nicht so auf die großen Erfahrungswerte zurückgreifen können? Nee. Es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass jeder von uns, inklusive mir, aus dem heutigen Text was für sich mitnehmen kann. Etwas, was ihn in seinem Gebetsleben motiviert, was ihn stärkt, was ihn vielleicht auch korrigiert. Denn ich merke in meinem persönlichen Gebet, dass ich es immer wieder nötig habe, darüber nachzudenken, über mein Gebet, es zu reflektieren, wie ich denn eigentlich bete. Mir Anregungen zu holen oder auch zu ganz wichtigen, essentiellen Punkten wieder zurückzukehren. Unser Gebetsleben ist in gewisser Hinsicht dynamisch. Es entwickelt sich, es wird größer, es wird kleiner, es geht in die Richtung, es geht in eine andere Richtung. Es verändert sich einfach. Und manche Entwicklungen, die sind gut, und manche Entwicklungen, die sind vielleicht eher weniger gut. Manches tut mir und meinem Gespräch mit Gott gut und manches bringt mich vielleicht auch eher so in eine Schieflage. So glaube ich, dass ein Gebet ganz wichtig ist, dass wir immer wieder sprechen können. Ein Gebet, das die Jünger Jesus als Frage gestellt haben, als Anfrage gestellt haben. Und was wir für uns immer wieder sprechen können, Herr, lehre mich beten. Zeig mir, wie Gebet funktioniert, in Anführungszeichen. Und aus dieser Perspektive heraus will ich gerne ein Anfänger sein im Beten. Mich immer wieder von ihm herausfordern lassen, mich immer wieder von ihm inspirieren lassen und von ihm zeigen lassen, was Gebet eigentlich bedeutet, wie ein gutes, wie ein gesundes Gebet aussieht. Und so eine Lehrstunde, wie Jesus eben auch auf diese Anfrage der Jünger reagiert, haben wir in dem Text aus Matthäus 6, um den es heute gehen soll. Es ist jetzt leider ein bisschen klein, aber naja, ihr seid flexibel. Ich lese es euch ja vor. Und dort heißt es, und so oft ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Straßenecken zu stehen und zu beten, damit sie sichtbar für die Menschen sind. Wahrlich, ich sage euch, sie empfangen ihren Lohn. Wenn du aber betest, geh in dein Zimmer hinein, und nachdem du deine Tür verschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich entlohnen. Wenn ihr betet, sollt ihr aber nicht plappern wie die Heiden, denn sie glauben, dass sie wegen ihrer vielen Worte erhört werden. Ihr sollt ihnen nicht gleich sein, denn euer Vater weiß, welchen Bedarf ihr habt, bevor ihr ihn darum bittet. Das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, das ist die erste Antwort, der erste Teil, was Jesus seinen Jüngern auf diese Anfrage, Herr, lehre uns beten, gibt. Im zweiten Teil, dem eigentlichen Vater unser, da kommen wir im zweiten Teil der Predigt dann dazu. Jesus, er geht ganz am Anfang auf diese Heuchelei im Gebet ein. Eine Heuchelei, die überall in Israel damals sichtbar war. Männer, die besonders fromm wirken wollten, die haben sich für ihr Gebet so öffentlichkeitswirksame Plätze ausgesucht. Und dabei muss man sich so kurz die Gebetspraxis der Juden mal vor Augen führen. Jesus, er nimmt Bezug auf, so dieses klassische Gebet der Juden von damals. Das Gebet, was dreimal am Tag gesprochen wurde, was auswendig gelernt wurde, einmal nach dem Aufstehen, einmal am Nachmittag und einmal vor dem Zu-Bett-Gehen. Also wie gesagt, es war kein frei formuliertes Gebet, sondern auswendig gelernt. Und sie wurden laut gesprochen. Also es gehörte auch dazu, dass man diese Gebete laut gesprochen hat. Und so standen diese Männer, die eben wahrgenommen werden wollten, standen in den Synagogen, an den Ecken der Hauptverkehrsstraßen, dass sie also ja gesehen und gehört wurden und haben dann lauthals ihre auswendig gelernten Gebete gesprochen. Jeder sollte erkennen, was für tolle und fromme Juden sie sind. Die sollten Respekt haben vor ihnen. Mensch, das ist ein Vorbild. Wie der betet, wie laut und wie inbrünstig und wie toll auswendig gelernt. Und ich glaube, Jesus geht es überhaupt gar nicht darum, sich jetzt gegen auswendig gelernte Gebete zu sprechen. Das ist oftmals sogar eine Hilfe, an die man sich klammern kann, wenn man vielleicht keine Kraft mehr hat zum Beten. Dann kann man auf jeden Fall auf so ein Gebet zurückgreifen. Oder wenn es einem danach ist, wenn einem vielleicht so ein Gebet einfällt. Und ich glaube, Jesus hat auch überhaupt nichts gegen ein lautes Gebet. Überhaupt gar nicht. Aber Jesus geht es um dieses Heuchlerische dieser Gebete. Denn worum ging es eigentlich in diesen Gebeten? Es ging darum, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben, ihn zu preisen. Ihm dafür zu danken, was er für sein Volk Israel getan hat. Wie er ist. Es hieß also, an diesem Gebet als solchen hat es überhaupt nicht gelegen. Die Gebete selber waren nicht das Problem. Doch wenn jemand in dieser Art und Weise betet, dass es ihm eigentlich darum geht, gehört zu werden, gesehen zu werden, wie inbrünstig er eben beten kann, dann ist es nicht die richtige Motivation. Dann ist es nicht der richtige Ansporn für dieses Gebet. Und auf so ein Gebet kann Gott wirklich verzichten. Da sagt er, gibt's mal eine Stelle im Alten Testament, auf euer Geplärre höre ich gar nicht. Das will ich gar nicht hören. Er wird's auch erst recht nicht erhören. Denn der Lohn von so einem Gebet ist nicht die Erhörung. Nicht, dass Gott drauf eingeht, sondern die Ehrerbietung der Menschen. Das bekommen sie als Lohn, ja, dass die Leute sagen, oh, super, wie toll du das machen kannst. Aber das war's dann auch. Das ist ihre Belohnung. Und damit haben wir ein erstes Kennzeichen des Gebetes. Gebet gibt Gott die Ehre. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der erste Punkt, vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Und um erst gar nicht in die Gefahr zu kommen, sich selber die Ehre zu geben durch sein Beten, sagt Jesus, geh in dein Zimmer und schließ ab, damit ja keiner reinkommt. Man kann übersetzen, dass es die Speisekammer war. Ich weiß nicht, ob ihr eine Speisekammer zu Hause habt, Schlüssel dran oder so, könnt ihr ja mal ausprobieren. Euch in die Speisekammer zu den Dosen, dann Ravioli irgendwie euch einschließen und beten. Aber eben durch dieses Abschließen wird garantiert, dass man alleine bleibt, dass keiner reinkommt. Nicht nur wegen der Störung, sondern dass keiner das hört, mitbekommt und einem irgendwie die Ehre geben will dafür, dass man so toll beten kann. Und diese Vorgabe von Jesus zeigt, worum es beim Beten geht. Es geht um diese persönliche Begegnung mit Gott, zwischen mir und Gott. Da soll sich Gebet abspielen. Mein persönliches Erscheinen vor Gott, das ist Gebet. Und das ist nur hinderlich, wenn man dann irgendwie von äußeren Faktoren abgelenkt wird. Und an anderer Stelle erlebe ich das jetzt persönlich jeden Tag, das kennen die, die Kinder haben aus dem FF. Wenn man irgendwie was Wichtiges besprechen will, und die Kinder sind zu Hause, ihr lacht. Hey, das ist völlig normal, genau in dem Moment wollen die Kinder irgendwas. Papa, 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 Mama, 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 ich brauche das. So, völlig normal. Deswegen ist es irgendwo logisch, das machen wir so, werdet ihr genauso machen, dass man halt die Sachen, die wichtig sind, dann bespricht, wenn die Kinder im Bett sind. Also wenn man halt noch fähig ist dazu, ne? Aber dann kann man Absprachen treffen, dann kann man Dinge besprechen, die wirklich wichtig sind, weil man dann keine Ablenkung hat. Keiner, der irgendwie dazwischenfunkt, der einem aus dem Konzept irgendwie bringt. Und so ist es auch mit dem Gespräch mit Gott. Es gibt so vieles, was uns ablenken will, auch von dem Gebet. Wo der Teufel versucht, uns dazwischen zu funken beim Beten, wo er uns irgendwie, keine Ahnung, Telefon klingelt, vom Handy kommt eine E-Mail rein oder irgendwas, kann dann kommen und wird kommen. Deshalb ist es gut, sich einen Ort auszusuchen und sich eine Zeit auszusuchen, wo man wirklich ungestört beten kann. Wo diese äußerlichen Faktoren eben nicht eine Ablenkung bieten, sondern wo man Ruhe hat. Was natürlich im Umkehrschluss jetzt nicht bedeutet, dass man zum Beten immer in seine Speisekammer gehen muss. Also so Gebetstreffen, super. Also wirklich eine tolle Sache. Gebetsgemeinschaften, klasse. Ja, macht es. Auf jeden Fall. Aber sie können und sie wollen auch gar nicht diese persönliche Begegnung mit Gott ersetzen. Das kommt immer noch dazu. Und so haben wir ein zweites Kennzeichen des Gebetes. Gebet ist die persönliche Begegnung mit Gott. Als drittes spricht Jesus das Gebetsverhalten der Heiden an. Also die Leute, die vielleicht auch in Israel gelebt haben, aber eben keine Juden waren, die andere Götter haben. Im Umfeld von Israel, also es war ja völlig normal zu der Zeit, dass jedes Land seine eigenen Götter gehabt hat. Manche haben es dann so gemacht, Hauptsache viele. Also da gab es dann für jeden Bereich des Lebens, gab es eine eigene Gottheit. Und ja, also die Gottheit wird schon irgendwie zuhören dann. Und um möglichst Gehör zu finden bei diesen Gottheiten, also jetzt für Fruchtbarkeit, für keine Ahnung, für eine bewahrte Fahrt irgendwo hin oder so, war es üblich, lange und ausschweifende Gebete zu sprechen. Je mehr Worte, desto besser. Viel hilft viel. Ne? Und so wollte man im Prinzip seine Gottheit überreden, es davon überzeugen von der eigenen Sache, dass die doch gut ist und dass es deswegen doch erhört werden soll. Jesus sagt seinen Jüngern, dass das nicht die Gebete sind, die sie zu Gott sprechen sollen. Denn es geht nicht darum, Gott von irgendwas zu überzeugen oder gar zu überreden zu irgendwas, was Gott gar nicht will. Sondern Gott ist souverän. Er weiß ganz genau, was gut für mich ist und was eben nicht. Und deshalb wird er manche Gebete sofort erhören. Also manchmal kommt so eine Gebetserhörung sogar schon vor dem Gebet. Das ist witzig, dass das passiert. Manchmal passiert es, dass eine Gebetserhörung viel später kommt oder ein bisschen später. Und manchmal passiert es, dass Gott ein Gebet einfach gar nicht erhört, weil es nicht gut ist für mich. Weil er als mein Vater weiß, was für mich gut ist und was nicht. Und wenn wir beten, dann überlassen wir es Gott, wie er entscheidet. Ob er mir etwas gibt oder etwas schenkt oder eben nicht. Ob er Gebet erhört oder nicht. Gott ist nicht manipulierbar, nicht überzeugbar, nicht auszurechnen. Nicht auszurechnen in dem Sinne, naja, ich muss halt 4500 Wörter im Gebet finden und dann wird Gott erhören. Und wenn ich 10.000 sage, dann macht er nochmal eine Schippe obendrauf. So ist Gott nicht auszurechnen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen das dritte Kennzeichen des Gebetes, Gebet lässt Gott souverän sein. Und es geht auch nicht darum, manchmal denkt man sich das so vielleicht, naja, ich muss jetzt Gott mal informieren, wie es in meinem Leben aussieht. So, Jesus hier, kleines Update, kleiner Rundbrief von Christian, so geht mir es gerade. Um das geht es überhaupt gar nicht. Jesus weiß ganz genau, wie es uns geht. Weiß ganz genau, wie es in der Tiefe meines Herzens aussieht. Weiß sogar wahrscheinlich noch besser, wie ich selber, wie es mir geht. Wie ich mit den Alltagsherausforderungen zurechtkomme. Wie es sich anfühlt, wenn Dinge geschehen oder eben nicht geschehen. Ob man sich freut oder ob man Angst hat. Ob man glücklich ist oder traurig. Wir müssen Gott nicht informieren, aber er wünscht sich, dass wir ihm als unserem Vater das sagen. So wie es bei unseren Kindern auch ist. Wir wünschen uns das, dass sie uns was sagen. Meistens wissen wir es schon lange, was sie wollen. So am Tonfall hört man es dann vielleicht. Aber wir wollen es trotzdem hören. Und so ist es das vierte Kennzeichen des Gebetes. Gebet lässt Gott an meinem Ergehen teilhaben. Dass wir es ihm sagen, wie es uns geht, wie es mir ergeht. Nachdem Jesus jetzt so ein paar Rahmenbedingungen für das Gebet den Jüngern gesagt hat, spricht er ihnen jetzt das bekannte Vaterunser zu. Und es stellt sich die Frage, wollte Jesus jetzt so ein Beispielgebet ihnen geben, so in der Art und Weise sollt ihr beten? Oder war das jetzt das Gebet? So, das Gebet sprecht jetzt und dann wird alles gut. Naja, ich glaube, dass man das eine gar nicht gegen das andere ausspielen muss. Sondern ich glaube, dass beides richtig ist. Einmal haben wir so ein Mustergebet bekommen, an dem wir uns orientieren können, wo wir Kennzeichen rausnehmen können. Und auf der anderen Seite auch ein Gebet, das wir in jeglicher Situation sprechen können. Wenn mir vielleicht die Worte fehlen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich am Boden liege und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Dieses Gebet kann ich immer sprechen. Weil da einfach so vieles drinsteckt. Einfach schon fast alles drinsteckt, was ein Gebet beinhalten sollte. Und so möchte ich versuchen, jetzt mal ein paar inhaltliche Kriterien aus dem Vaterunser rauszuarbeiten, unter die Lupe zu nehmen. Und natürlich ist das, was ich sage, das sind ja jetzt ein paar Minuten. Also klar, das wird nie erschöpfend sein, was ich jetzt rede, weder über das Gebet noch über das Vaterunser. Aber vielleicht kann es so ein paar Hilfestellungen bieten für mein persönliches Gebet, was ich an Gott richte. Dass unser Gebet nicht einseitig wird. Dass es nicht eine komische Richtung irgendwie einschlägt. Und es kann uns eine Hilfe sein, genau über unser Gebetsleben nachzudenken, darüber zu reflektieren. Wie bete ich denn eigentlich? Was bringe ich denn Gott für Anliegen? Und wie bringe ich sie ihm? Und so möchte ich sie einfach als eine Anregung verstanden wissen. Nicht als eine wissenschaftlich-theologische Abhandlung, sondern einfach als eine Anregung. Und dazu möchte ich uns das Vaterunser nochmal vorlesen. So also sollt ihr beten. Unser Vater, der im Himmel ist, dein Name soll als heilig angesehen werden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und du sollst uns nicht in die Versuchung führen, sondern bewahre uns von dem Bösen. Das Interessante ist, dass man, ja, also mir geht's ja auch nicht anders, manchmal so dieses Vaterunser so runterplappert und so runterleiert irgendwie. Aber das Interessante ist schon die ersten zwei Worte. Unser Vater. Also was ist denn das Tolles, dass wir Gott als unseren Vater bezeichnen dürfen? Mein Vater, ich darf mit meinem Vater im Himmel sprechen. Ein absolutes Privileg. Dass das so ist, dass der Schöpfer des Himmels, des Universums und von jedem Einzelnen von uns sich als unser Vater uns gegenüberstellt. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir das tun dürfen. Und es ist nicht nur eine Anrede, nicht nur ein Name, den wir Gott irgendwie sagen, sondern es zeigt, was wir für ein Verhältnis mit ihm haben. Wir sind seine Kinder. Und deshalb ist es ihm ein Riesenanliegen, dass es uns auch gut geht. Es ist ihm ein Anliegen, dass wir ihm sagen, wie es mir geht, wie es mir tief in meinem Herzen geht, wo ich vielleicht Dinge auch gar nicht verstehe, wo ich Gott auch mal Dinge an den Kopf werfen darf und sagen, Gott, ich verstehe dich einfach nicht, was das jetzt soll. Ihn interessiert's, wo uns der Schuh drückt, wo es eben nicht funktioniert, wo es mir nicht gut geht. Und ich kann ihm sagen, wo es mir gut geht, wo ich Freude im Leben habe, wo ich mich drüber freue, wo mir das Herz aufgeht, wo es mir richtig gut geht. Ich kann ihm so begegnen, wie ich bin, wie mir der Schnabel gewachsen ist, kann ich mit ihm reden. Ich muss jetzt keine besonders fromme Gebetssprache oder so bei ihm anwenden, sondern einfach so reden, wie ich mit meinem anderen Gegenüber auch reden würde. Mit meinem Partner, mit meinem Freund oder meinen Kindern, wie auch immer. Mit meiner Art, mit meinen Besonderheiten. All das und noch viel mehr kennzeichnet mein Verhältnis zu ihm. Jeder hat da ein total individuelles Verhältnis. Und deshalb als erster Punkt, bitte Gott als deinen Vater. Als deinen Vater, der dich auswendig kennt, der dich geschaffen hat, der jede einzelne Faser, jede einzelne Zelle in deinem Körper kennt. Und doch ist Gott kein gewöhnlicher Vater. Er ist und er bleibt Gott. Und dieser dreieinige Gott, der hat einen Plan, hat ein Ziel mit dieser Welt, mit uns als Menschheit ein Ziel. Und dieses Ziel ist es, die Menschen bei sich zu haben, möglichst viele bei sich zu haben. Und zwar in einer Art und Weise, die durch nichts und niemanden gestört wird, getrübt wird oder verfälscht wird. Ganz ähnlich der Situation, wie es mit Adam und Eva im Paradies war. Gottes Wille und Ziel ist es, dass wir als Menschen zu ihm kommen können. Jetzt und in Ewigkeit. Und wer das Vaterunser betet, der erkennt diesen Willen Gottes an. Der stellt sich unter diesen Willen Gottes. Der ordnet sein persönliches Ergehen diesem großen Ziel unter. Der bittet Gott nicht in erster Linie um persönliche Anliegen, sondern darum, dass Gottes Wille geschieht. Dass möglichst viele Menschen die Gemeinschaft mit Gott im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit erleben können. Es geht in meinem Leben als Christ natürlich schon darum, auch wie es mir geht, aber nicht in erster Linie. Es geht für mich als Christ nicht in erster Linie darum, das Maximum für mein Leben herauszuholen, sondern es geht für mich darum, Gottes Wille zu tun, zu erfragen und zu tun und dann das Maximum seiner Ehre zu bekommen, dass er das Maximum der Ehre bekommt. Und deshalb das zweite Kriterium, bitte Gott um seinen Willen, nicht um deinen Willen, um seinen Willen. Aber das bedeutet natürlich keinesfalls, dass unser Leben als Mensch jetzt irgendwie unwichtig wäre, zweitrangig wäre. In diese gedankliche Falle könnte man jetzt reintreten, dass man sagt, oh, ich Armer, egal wie es mir geht, Hauptsache Gott kriegt die Ehre, ich senke mein Haupt, ich bewerfe mich mit Asche und alles. Dass Gottes Wille geschieht und dass er für mich sorgt und schaut, dass ich alles habe, würden wir jetzt sagen, das sind Gegensätze. Das können wir nicht zusammendenken, dass Gott zu seinem Ziel kommt und dass es uns gut geht. Aber Gott kann. Aber wenn wir uns das nicht vorstellen können, Gott kann. Gott tut so, er macht so, er agiert so, dass er zu seiner Ehre kommt und dass es uns trotzdem gut geht. Deshalb soll unser Gebet auch die Bitte um das tägliche Brot enthalten. Und dabei meint Brot alles, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Und dazu gehört nicht nur das Essen, sondern auch Beziehungen. Natürlich materielle Güter, keine Frage. Der Arbeitsplatz und vieles, vieles mehr. Gott will uns das Nötige sehr gerne geben, worum wir ihn bitten. Der kleine Haken an der Geschichte ist nur, dass wir so ein bisschen eine andere Vorstellung von dem Guten haben, was wir brauchen, wie es jetzt Gott hat. Und es ist zutiefst menschlich, dass wir immer mehr haben wollen, als wir brauchen. Das ist wie ein Virus. Je mehr man hat, desto mehr möchte man noch obendrauf haben. Doch wenn man sich mal knallhart überlegt, was man wirklich zum Leben braucht, da kann man wahrscheinlich auf 99% der Dinge verzichten, die wir haben. Natürlich, ich brauche eine Gelegenheit, zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Überhaupt gar keine Frage. Es ist nur die Frage, ob das jetzt der 5er BMW mit Standheizung und 300 PS sein muss. Würde ich mir wünschen. Klar, natürlich. Würde ich sagen, brauche ich. Aber Gott sagt, hey, schön, wenn du es hast, ja. Aber brauchen tust du es nicht. Und deshalb, ja, es ist nichts Verwerfliches dran, das trotzdem zu haben. Und wer das hat, Gratulation, super. Kann man mir ja vielleicht mal ausleihen oder so. Wir müssen uns als Christen nicht schlecht fühlen, wenn wir das trotzdem haben. Dann dürfen wir es auch genießen, dann dürfen wir es uns gut gehen lassen, ja. Aber wir haben keinen Anspruch drauf. dass Gott jetzt sagt, ich gebe dir dieses Riesenpaket und jeder soll es haben. Sondern er will uns das geben und das hat er uns versprochen, dass wir das bekommen, was wir brauchen, was wir nötig haben. Das Nötige zur nötigen Zeit. Und das ist manchmal die zweite Schwierigkeit. Nicht nur das Nötige, sondern auch zur nötigen Zeit. Hey, was bin ich ungeduldig? Furchtbar. Gerade in unserer Situation, wie es jetzt weitergeht, bin ich ungeduldig. Aber das Nötige kommt zur nötigen Zeit. Und deshalb das dritte Kriterium, bitte Gott um sein Versorgen zu seiner Zeit. Denn viel wichtiger als das Leben auf der Erde ist die Zeit, die danach kommt. Die Zeit, wo wir diese vollkommene Gegenwart Gottes dann auch genießen dürfen, erleben dürfen. Das ist das ultimative Ziel, nach dem wir uns als Christen ausrichten sollen. Und dazu gehört es einfach, dass Gott uns von unserer Schuld, von unserer Sünde befreit. Dass er sozusagen unsere Weste wieder reinwäscht. Nur so können wir vor Gottes Angesicht treten. Nur so passen wir zu ihm. Nur wer den Tod von Jesus Christus für sich beansprucht, der kann auch in den Himmel eingehen. Und deshalb soll es auch unsere Bitte an Gott sein, dass er uns vor der Versuchung beschützt, bewahrt. Dass er uns vor dem Bösen schützt. Vor dem, dass wir dem Bösen nachgeben. Und deshalb das vierte Kriterium, bitte Gott um Vergebung und um Schutz vor dem Bösen. Wir sind am Ende jetzt. Und Jesus, er hat seinen Jüngern mit diesen Worten, mit diesen kurzen, prägnanten Worten gezeigt, gelehrt, wie man beten kann. Und ich glaube, dass diese Worte uns auch für unser Gebetsleben ganz, ganz viel zu sagen haben. Uns zeigen können, uns helfen können, wie unser Gebet aussehen kann. Und wir können davon immer wieder lernen, müssen immer wieder lernen. Und jeder von uns hat auch schon Erfahrungen mit dem Gebet gemacht. Jeder weiß irgendwie, wie Gebet funktioniert. Der eine faltet halt die Hände, der andere macht so, der andere macht so, der nächste legt sich auf den Boden, keine Ahnung. Jeder hat da seine Erfahrungen gemacht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns immer wieder reflektieren müssen, auch über unser Gebet. Was sind meine Anliegen? Wie komme ich zu Gott? Was sage ich zu ihm? Bin ich ehrlich zu ihm? Will ich immer den 5er BMW haben? Was sage ich und wie sage ich es zu ihm? Und dazu kann einfach das Vaterunser eine große Hilfe sein. Dass wir das wie so eine, ich will jetzt nicht sagen Blaupause, aber doch so ein bisschen als eine Vorlage nehmen können. Dass es uns immer wieder zeigt, was ist gut und was ist nicht gut. Und wir dürfen es auch einfach so sprechen. Wenn uns die Worte fehlen und wir gerade nicht wissen, boah, ich bin jetzt echt überfordert mit Beten, wie funktioniert das jetzt gerade? Genau so. Dann dürfen wir das Vaterunser auch wortwörtlich für uns nehmen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich beten können, dass wir zu Gott dem Vater kommen können und Vater zu ihm sagen dürfen, dass wir zu dir dem Sohn kommen dürfen und ja, um Vergebung unserer Schuld bitten können und dass wir auch zu dir dem Heiligen Geist kommen können, um zu bitten, uns zu erfüllen, uns zu helfen, unser Leben im Sinne Jesu zu führen. Und so möchten wir dir, dreieiniger Gott, einfach danken, dass wir das Gebet haben dürfen, diese direkte Adressierung, dass wir keine Umwege gehen müssen, nicht an einem bestimmten Ort sein müssen, sondern dass wir direkt zu dir kommen können. Und du hast uns dieses Gebet gegeben, Jesus, als eine Hilfe, als eine kleine Anleitung für unser Gebetsleben, uns immer wieder zu überlegen, wie rede ich denn eigentlich mit dir und dem Vater und dem Geist? Hilf uns, dass wir uns immer wieder reflektieren, drüber nachdenken. Nicht in einer verkrampften Art und Weise, dass wir da eine Wissenschaft draus machen, sondern weil wir dich lieben und weil wir in einer guten Art und Weise mit dir sprechen wollen, Herr. Segne du uns, segne unser Gebet, unsere Beziehung zu dir, Herr, dass sie Früchte trägt. Amen.